Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Nahost-Podcasts Jerusalem. Es ist die 33. Der Gaza-Krieg tobt nun schon seit über 100 Tagen. Darum soll es in der zweiten Hälfte des Podcasts gehen. Beginnen will ich mit drei Jubiläen im Heiligen Land, die angesichts der aktuellen Gewalt kaum beachtet wurden. Zum einen ist dies das 50-jährige Bestehen der katholischen Universität Bethlehem, die ich wiederholt mit Pilgergruppen besucht habe. Zum anderen besteht das Caritas Baby Hospital am Stadteingang Bethlehems, nahe des Kontrollpunkts und der israelischen Trennmauer, seit genau 70 Jahren. Auch diese Einrichtung habe ich wiederholt besucht. Und nun sind wir beim dritten Jubiläum. Vor genau 60 Jahren besuchte Papst Paul VI. Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, den Berg Tabor und den See Genezareth. Der Theologe und Pressechef der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, schreibt in seinem Buch Franziskus im Heiligen Land dazu auf Seite 97 von einem, Zitat, Paukenschlag, als Papst Paul VI. Diese Reise ankündigte. Gerade mal ein halbes Jahr als Papst auf dem Stuhl Petri kündigte er im Dezember 63 an, Zitat, dass wir nach reiflicher Überlegung und intensivem Gebet den Entschluss gefasst haben, uns selbst als Pilger in das Land Christi unseres Herrn zu begeben. Ja, mit Gottes Hilfe wollen wir uns im kommenden Monat Januar nach Palästina begeben. Ende des Zitats. Matthias Kopp hält zwei Aussagen für bemerkenswert. Ich zitiere: Zum einen wollte er ausschließlich als Pilger ins Heilige Land reisen. Zum anderen sprach er vom historischen Kernland Palästina, wozu auch Galiläa zählte. Den Namen Israel verwendete er jedoch nicht, was dem Papst bereits im Vorfeld der Reise heftige Kritik in den israelischen Medien einbrachte. Bis heute mutet es fast unmöglich an, dass zwischen der Ankündigung der Reise und dem Beginn des Besuchs im Heiligen Land knapp 4 Wochen blieben. Soweit Matthias Kopp. Es war ein äußerst dichtes Programm, das der 66-jährige Papst vom 4. bis 6. Januar 1964 absolvierte. Am ersten Tag war die nächtliche Anbetung in der Todesangst Christi Kirche am Garten Gethsemane um 23 Uhr der letzte Programmpunkt. Am zweiten Tag war es eine Begegnung um 22 Uhr. Und der dritte und letzte Tag begann bereits um 6.20 Uhr mit der Fahrt von Jerusalem nach Bethlehem, wo der Heilige Vater die Heilige Messe in der Geburtskirche feierte. Der etwa nur 50-stündige Aufenthalt war reich an Höhepunkten, darunter das Treffen mit Athenagoras, dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Seit der Kirchenspaltung 1054 waren alle Kontakte abgebrochen. Sensationell war, dass nach über 900 Jahren nun erstmals ein solches Treffen stattfand, noch dazu in Jerusalem. Am Ende der 30-minütigen Begegnung beteten beide das Vaterunser. Athenagoras auf Griechisch, Paul VI. Auf Lateinisch. Einen Tag später trafen sie sich erneut. Danach sagte der Papst:
Ho avuto la grande fortuna questa mattina di abbracciare dopo secoli.
Ich hatte das große Glück, heute Morgen nach Jahrhunderten den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel zu umarmen und mit ihm Worte des Friedens, der Brüderlichkeit auszutauschen und des Wunsches nach Einigkeit, Eintracht und der Ehre Christi und des Dienstes an der Menschheit. Hoffen wir, dass diese Anfänge gute Früchte hervorbringen und dass der Samen zur Reife kommt. Matthias Kopp urteilt abschließend so über die Reise des 262. Papstes der römisch-katholischen Kirche. Papst Paul VI. Kam als Pilger ins Heilige Land und ging als Pilger nach Rom zurück. Die erste Auslandsreise eines Papstes war mehr als ein Erfolg. Sie war ein international anerkannter Triumph für einen Papst, der in einem noch äußerst jungen Pontifikat den Mut hatte, die Mauern des Vatikans auf ungewohnte Weise zu verlassen. Paul VI. Hat mit der ersten Auslandsreise eines Papstes der Neuzeit Maßstäbe gesetzt. Trotz der extrem geringen Vorbereitungszeit ist ihm der Spagat gelungen, dem Wesen der Reise als Pilger treu zu bleiben und gleichzeitig die Autonomie gegenüber den besuchten Staaten zu bewahren, in Klammern, das war ja damals das Königreich Jordanien und der Staat Israel. Ich zitiere weiter: Der Papst hat gespürt, dass man ohne Politik im Heiligen Land nicht auskommen kann. Geschickt aber wusste er, jede einseitig zu interpretierende politische Äußerung zu vermeiden. Weiter urteilt Matthias Kopp: Herangetastet hat sich Paul VI. Auch an die anderen Religionen, besonders das Judentum. Was heute als Selbstverständlichkeit mit der Nennung des Volkes des Alten Bundes erscheinen mag, war damals eine Sensation. Ein Papst geht auf die Juden zu und bringt ihrer Bedeutung in der Heilsgeschichte des Alten Testamentes Wertschätzung entgegen. Ich überspringe einige Zeilen. Matthias Kopp kommt nun zum Treffen mit Patriarch Athenagoras. Der Papst hat die Ökumene nicht nur gestärkt, sondern mit seinen starken Begegnungen mit Athenagoras ganz wesentlich nach vorne gebracht. Der Patriarch aus Konstantinopel, der zum Abschied den Papst fragte, was nun zu tun sei, zeigte etwas, was kurz zuvor noch als unvorstellbar galt. Man war bereit, miteinander zu sprechen. Und weiter: Vor allem hat der Pilger Paul VI. Die katholischen Gemeinden im Heiligen Land gestärkt und ermutigt. Und zum Schluss geht Matthias Kopp noch einmal auf den Pilger Paul VI. Ein, Zitat, der für den Frieden im Heiligen Land warb und gleichzeitig zur Umkehr eben für diesen Frieden und die friedliche Koexistenz sowie zu einem neuen Engagement im ökumenischen Miteinander aufrief. So hat Paul VI. Maßstäbe gesetzt, die er mit weiteren Reisen um den Globus offensiv vertrat. Einige Seiten zuvor hat Matthias Kopp vom Appell für den Frieden gesprochen und sagt dabei: Am Geburtsort Jesu wurde der Papst politisch. Zitat: In der Stunde fühlen wir die dringende Pflicht, vor den Staatsoberhäuptern und all jenen, die die Verantwortung der Völker tragen, unseren Appell für den Frieden in der Welt zu erneuern. Mögen die Regierenden diesen Ruf unseres Herzens vernehmen und großmütig ihre Anstrengungen fortsetzen, um der Menschheit den Frieden zu sichern. Matthias Kopp schreibt: Es sei bis heute beeindruckend, dass der Papst den Ort der Geburt Christi, des Friedensfürsten, Zitat, für diesen dramatischen Aufruf zur Verhinderung eines dritten Weltkriegs nutzte. Diese Worte gelten heute, 60 Jahre später, mehr denn je.
Ich möchte überleiten, und das passt zur Woche des Gebets für die Einheit der Christen. Sie findet in Jerusalem vom 20. bis 28. Januar statt. Es hat angefangen vorgestern am 20. Die griechisch-orthodoxe Kirche hat eingeladen zum Gebet. Gestern am 21. ging es weiter mit der anglikanischen Kathedrale des Heiligen Georg in der Nablusstraße in Ostjerusalem, wo ich vor vielen Jahren einer der Organisten war. Heute laden die Armenier in ihre St. James-Kathedrale, Jakobskathedrale, im armenischen Viertel von Jerusalem ein. Und die weiteren Stationen sind die lutherische Erlöserkirche, die römisch-katholische Pfarrkirche St. Salvator, dann der Abendmahlsaal, die koptische Georgskirche, die äthiopische Kirche in West-Jerusalem und den Abschluss macht die Verkündigungskirche der griechisch-katholischen Gemeinde in der Nähe des Jaffa-Tores. Das Motto, und zwar erarbeitet von einem ökumenischen Team aus Burkina Faso, Lukas 10, 27, dazu gibt es ja verschiedene Übersetzungen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder die neue Genfer Übersetzung, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Die UNO-Agentur OCHA, O-C-H-A, hat in ihrem aktuellen Flash-Update Nummer 97 Hostilities in the Gaza Strip and Israel eine Fülle an deprimierenden und traurigen Zahlen aufgelistet. Fast 24.800 Palästinenser sind seit dem 7. Oktober getötet worden, über 62.000 sind verletzt worden. 191 israelische Soldaten sind getötet, fast 1.200 verletzt worden. Im Gazastreifen funktionieren nur noch 15 Bäckereien, alle im Süden des Streifens. 1,7 Millionen Menschen sind vertrieben. 136 Geiseln befinden sich immer noch in der Hand der Hamas und anderer Gruppierungen. Im Westjordanland sind 358 Tote, darunter 91 Kinder, zu beklagen. Es gab seit dem 7. Oktober 439 Attacken seitens der jüdischen militanten Siedler. Nur eine von drei Wasserleitungen von Israel nach Gaza funktioniert. 70.000 Wohneinheiten im Gazastreifen sind unbewohnbar, 290.000 weitere beschädigt. Seit dem 7. Oktober ist kein Unterricht möglich. Das betrifft 625.000 Schüler und 23.000 Lehrer. Soweit OCHA mit einer traurigen Litanei. Maya Rosen schreibt in ihrem Text »The Epidemiological War on Gaza«, dass es bereits über 420.000 Fälle ansteckender Krankheiten im Gazastreifen gebe. Dann verweist sie auf frühere Kriege im Kongo, im Irak, im Jemen und in Darfur, wo viel mehr Menschen durch Krankheit und Hunger ums Leben gekommen seien als durch den Krieg selbst. Maya Rosen zitiert dann einen Gesundheitsexperten, der sagt, die Todesrate durch Krankheit und Hunger könne 15 Mal so hoch sein wie durch direkte militärische Angriffe. Noch einige Nachrichten im Telegrammstil. Südafrika verklagt Israel wegen des Verdachts auf Völkermord. Am Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat der Prozess begonnen. Diese Anklageschrift vom 28. Dezember umfasst 84 Seiten, 151 Punkte, 574 Fußnoten. Im Punkt 18 heißt es:
Allein bis zum 29. Oktober wurden schätzungsweise 6.000 Bomben pro Woche abgeworfen. In nur etwas mehr als 2 Monaten haben Israels militärische Angriffe, Zitat, mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung des syrischen Aleppo zwischen 2012 und 2016, des ukrainischen Mariupol oder im Verhältnis dazu die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Zitat Ende. Simcha Rotman, Vorsitzender des israelischen Justizausschusses der Knesset, sagte in einem Interview, Deutschland solle 5.000 oder auch 10.000 Gazaner aufnehmen. Der Chef des Palästinenserhilfswerks UNRWA in Gaza, Tom White, wird im Spiegel zitiert, Israel setzt Nahrung und Wasser als Waffen ein. UN-Generalsekretär Guterres hat schon 2021 gesagt, Zitat, wenn es eine Hölle auf Erden gibt, dann ist es das Leben der Kinder in Gaza. Am gestrigen Sonntag ist um die Mittagszeit diese Meldung über die Nahost-Ticker gelaufen. UN-Chef verurteilt Israels Krieg in Gaza scharf. Er sagt, die Militäraktion sei eine, wie er sie in seiner, Zitat, Zeit als Generalsekretär noch nie erlebt habe. Nir Avishai Cohen hat bis vor kurzem als Reservist im Gaza-Krieg gekämpft. Mir ist ein Text von ihm zugespielt worden und interessanterweise findet sich auch etwas über diesen Schriftsteller und Reservisten auf tagesschau.de. Ich zitiere einige Sätze aus dieser E-Mail. Ich unterstütze den Krieg gegen die Hamas. Einige Sätze weiter. Das Massaker geschah nicht im luftleeren Raum. 25 Jahre militärischer Kontrolle über das palästinensische Volk im Westjordanland,
pardon, es muss heißen 55 Jahre,
ging diesem Massaker voraus. Und in den letzten 15 Jahren gab es eine strenge Belagerung des Gazastreifens. Wir dürfen das nicht ignorieren. Er schreibt, dass 3 zentrale Vorstellungen der israelischen Gesellschaft zusammengebrochen seien. Nummer 1, die, dass es keines Friedens bedürfe. Nummer 2, dass man das palästinensische Volk kontrollieren und unterdrücken könne, Zitat, während Israel gedeiht. Und die 3. zusammengebrochene Vorstellung ist, Zitat, dass die Siedlungen Israel schützen und verteidigen. Das Massaker im Oktober bewies genau das Gegenteil. Er schreibt weiter, am Tag des Massakers gab es 36 Kampfbataillone im Westjordanland im Vergleich zu nur 2 im Gazastreifen. Und einige Zeilen weiter. Das Blut der 1400 Opfer des Massakers liegt in den Händen der Hamas und das ist unverzeihlich. Aber wir haben einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass das Monster der Hamas wachsen kann. Dann schreibt er, dass die Hamas nicht das palästinensische Volk repräsentiere. Und gegen Ende des Textes schreibt er, die kommenden Monate werden prägen, wie die Realität in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Die israelische Gesellschaft steht an der bedeutendsten Wegkreuzung seit ihrer Gründung. Eine Ausrichtung auf Besatzung und Gewalt wird uns in weitere lange Jahre blutigen Konflikts und letztlich zum realen Ende des Staates Israel führen. Eine Initiative für den Frieden wird uns auf einen neuen Weg führen. Und er schließt mit Mitgefühl. Der letzte Satz heißt, das Herz gilt den Familien aller Opfer des schrecklichsten, verfluchten Krieges, den wir erlebt haben. Nir Avishai Cohen. Auf tagesschau.de ist das Porträt überschrieben mit Hoffen auf Frieden durch Krieg. Ich könnte jetzt noch auf viele Artikel und Interviews, die man beispielsweise auf YouTube findet, hinweisen, will aber nur einen Medienhinweis geben. Auf Arte: Hamas, die Erschaffung eines Monsters. Eine etwa 50-minütige Reportage. Noch einige organisatorische Hinweise. Am 2.2. referiere ich in Bonn, am 11.2. in der Kinopassage Erlenbach zum Film Liwan, am 27.2. online über die katholische Erwachsenenbildung Ingolstadt und am 5.3. gibt es einen Präsenzvortrag im Aschaffenburger Martinushaus zur geplanten Jordanienreise Ende August. Am 17. Februar spreche ich bei einem alternativen Frühstück in Frankfurt an der Oder. Noch ein anderer Hinweis: Sally Azar, erste protestantische einheimische Pfarrerin im Nahen Osten, sie lebt in Jerusalem, spricht am 15.2. beim Zentrum Ökumene in Frankfurt am Main. Thema: Glaube und Leben zwischen Zuversicht und Verzweiflung. Mehr zu diesen Terminen finden Sie auf meiner Internetseite jerusalem.info. Nun verabschiede ich mich von Ihnen und von euch. Ich hoffe sehr, dass wir am 22.02. nicht noch einmal über den laufenden Krieg sprechen müssen, sondern ich hoffe, dass er dann endlich vorbei sein wird und wir vielleicht zaghaft, behutsam über mögliche Szenarien nach dem Krieg sprechen können. Kommen Sie gut durch den weiteren Winter. Es grüßt Ihr und Euer Johannes Zang.